Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen.
Willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Heute sitzt mir Alisa gegenüber. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich. Danke dir.
Vor allem den weiten Weg aus Berlin hier runtergefunden hast nach Stuttgart bzw. Ludwigsburg. Aber da du eh gerade hier in der Gegend unterwegs warst, hat es sich ja sehr angeboten. Wir reden heute zum Thema EduScrum. Und bevor wir in EduScrum reinsteigen, würde ich dich bitten, dass du vielleicht zwei, drei Worte zu dir sagst, was du machst, was dich umtreibt und dass wir vielleicht erstmal generell darauf eingehen, was ist eigentlich Scrum, bevor wir dann auf EduScrum eingehen.
Prima, machen wir. Ja, ich bin im Bereich Scrum unterwegs, bin in der Scrum-Beratung, im Scrum-Coaching, mache sehr viele Scrum-Trainings und bin Teil des Netzwerks Scrum Events, das also deutschlandweit tätig ist, aber gerade hier in der Region um Stuttgart angesiedelt ist und mache gemeinsam mit diesem Netzwerk eben auch EduScrum. Ich komme ganz ursprünglich aus dem künstlerischen Bereich und habe viel im Fernsehen gearbeitet und beim Theater und bin dann in die agile Szene abgerutscht.
Das heißt Fernsehen, wo warst du, was hast du gemacht?
Ich war im zweiten Tonkanal für den Blindenton und habe Live-Audiodeskription betrieben.
Wow, okay.
Das können wir jetzt nochmal extra googeln. Das heißt, wir haben Live-Shows für Blinde und Sehbehinderte beschrieben. Damit sie teilhaben können. Also zum Beispiel Wetten, dass, den Echo Song Contest, Eurovision Song Contest oder Fernsehgarten oder sowas, um einfach zusätzlich zu dem Angebot, was man ohnehin hat, dass ein Tatort zum Beispiel beschrieben wird mit Kommentaren, was passiert da gerade im Bild, dass man eben das auch für Blinde und Sehbehinderte hat. Und da war ich im Kommentar.
Spannend.
Sehr
ein
spannend.
Thema ja, an sich allein für einen Podcast. Aber
das stimmt, genau. Nächstes Mal.
Schieben wir auf den nächsten, genau. Okay.
Genau.
Heute geht es, wie gesagt, um das Thema EduScrum. Für die Leute, die sich mit Scrum noch gar nicht beschäftigt haben, was ja auch gerade in dem Bildungsbereich ziemlich oft vorkommt, nach meinen Kenntnissen. Könntest du vielleicht einfach mal sagen oder ein paar Worten beschreiben, was ist Scrum, was macht Scrum aus, wo kommt es her? Das sind vielleicht ein paar mehr Worte, aber einfach mal kurz die Geschichte.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und wie es funktioniert.
Richtig. Ein Kollege von mir sagte neulich, ich mache jetzt seit 9 Jahren Scrum und ich glaube, ich habe es jetzt verstanden.
Also wir versuchen es in 10 Minuten.
Wir versuchen es in 10 Minuten.
Minuten.
Ja, das kriegen wir hin. Also Scrum ist ein Rahmenwerk für die Steuerung von Teamarbeit oder Problemlösung vor allen Dingen im komplexen Umfeld. Ganz grob. Für mich ist Scrum eine gute Gewohnheit. Es geistern sehr viele Mythen über Scrum in der Welt herum, was Scrum alles beinhaltet oder nicht. Ist ganz genau beschrieben im Scrum Guide. Und in Scrum oder was Scrum ausmacht, sind vor allen Dingen 5 Events oder Meetings, die stattfinden, wo wir verschiedene Dinge klären und die wirklich adressieren und Zeit dafür nehmen und eine Verteilung auf 3 Rollen, Verteilung von Autorisierung oder Autorität, von Verantwortlichkeit, da klappt es dann meistens schon nicht, und eben 3 Artefakten, die wir haben. Und es geht darum, dass wir in Scrum formuliert haben, was ist wirklich datenbasiert aus jahrzehntelanger Erfahrung, aus Erfahrung und Daten, die wir sogar vorher gesammelt haben, die wir unterwegs gesammelt haben. Was ist die beste Erfahrung? Was brauchen wir mindestens als minimales, ja, als minimale Punkte, um Produkte, Services zu entwickeln und zu erhalten? Und Scrum wirkt vor allen Dingen dort, wo wir viel Unsicherheit haben. Wir sammeln uns in kurzen Zyklen immer wieder Feedback zum Produkt und zu dem, was wir gerade entwickeln, was wir schaffen wollen. Und wir schauen auch in kurzen Zyklen immer wieder auf die Zusammenarbeit. Und das ergibt einfach einen Rhythmus, wo man mit muss. Und ist als solcher sehr wirksam. Also Scrum ist eine Sammlung von sehr, sehr guten Praktiken, die es auch vor Scrum schon gegeben hat, aber wenn man sie so zusammenfügt wie in diesem Rahmenwerk, dann ergibt es Scrum. Es ist wie bei einer Pizza Hawaii. Die guten Zutaten, das tolle Weizenmehl, die Tomaten mit viel Selen aus italienischem, glücklichen, sonnenverwöhnten Boden, das Olivenöl, was auch immer. Wir kennen das schon, Und wir haben das vorher gerne benutzt, aber nur wenn man es so zusammenfügt, dass auch der Schinken drauf ist und die Ananas, dann ist es die Pizza Hawaii und das ist dann Scrum. Und Scrum ist für mich ein Hilfsmittel, um die Welt zu verändern. Denn mit dieser Gewohnheit, ein Ziel vor Augen zu haben, aber sich immer wieder Zeit zu nehmen, verschiedene Dinge zu adressieren auf dem Weg und auch anpassen zu können und wirklich Verantwortung zu haben für das Produkt und für den Prozess und das Wissen von verschiedenen Personen im Team zu nutzen und die nicht einfach nur zu mikromanagen. Das ist ein Wissen, was wir brauchen, um nicht nur unsere Organisationen im Moment besser zu machen, sondern im Endeffekt um so viele Probleme, die wir uns auf dem Planeten geschaffen haben oder die entstehen, zu lösen. Und für mich wie auch für den Scrum-Erfinder Jeff Sutherland, das ist der gedankliche Vater hinter Scrum, ist es wirklich ja für uns wichtig oder als eine Möglichkeit, um zu üben, wie gehen wir damit um, wie können wir die Probleme unserer Zeit lösen und was können wir uns einfach angewöhnen, um was uns hilft, diese Probleme zu lösen. Das ist für mich Scrum.
Jetzt kommt das Ganze ja, oder andersrum, wir hatten eben darüber gesprochen, dass ja viele sagen, Scrum ist ja eigentlich rein in der IT-Entwicklung anzusehen und kommt daher und also wird oft damit verbunden. Es ist ja weit mehr als rein Entwicklungs- oder Softwareentwicklungsbranche. Wenn man jetzt mal reingeht und sagt, vielleicht noch so ein, zwei Sätze, was ist denn so für dich das absolut Wichtigste am Scrum? So, wenn du so einen Punkt herausnehmen müsstest, so das absolut Wichtigste.
Für mich ist das Wichtigste, dass man es macht. stecken für mich eigentlich mehrere Fragen drin. Es ist in der IT-Branche groß geworden oder hat sich dort stark verbreitet. Aber schwappt im Moment immer weiter aus der IT-Branche raus, kommt ursprünglich auch eher aus dem Toyota Production System, aus Lean. Und was wir hinzugefügt haben, ist eben frühes Kundenfeedback. Und was für mich das Wichtigste in Scrum ist.
Also es gibt ja so Sprüche wie, wenn ich alles wegstreichen müsste, dann würde ich nur die Retro behalten, mal als Beispiel des, was man ab und zu mal hört.
Ah, okay,
was ist so für dich?
Ja, das kann man nicht machen, ehrlich gesagt. Also das ist genauso, man kann natürlich die Ananas essen, dann ist es aber eine Ananas. Wenn man bei Scrum aber noch was wegstreicht, dann ist es nicht mehr Scrum. So, also dann ist es einfach nicht die gleiche Gewohnheit. Es ist wie eine Schweizer Uhr. Dieses Scrum-Rahmenwerk, diese Eckpfeiler, die da eingeschlagen sind, die sind ja schon sehr, sehr weit. Es gibt oft Missverständnisse oder es gibt sehr viele Missverständnisse über Scrum, dass einige Praktiken, die wir in Scrum finden, angeblich oder dass es so angesehen wird, als wären die Scrum an sich. Das stimmt ja aber nicht. Im Endeffekt nehmen wir uns was vor für einen kurzen Zyklus, gucken am Ende aufs Produkt und gucken auf den Prozess und nähern uns so immer weiter einem größeren Ziel, einer Vision. Und die Elemente, die immer noch in Scrum vorhanden sind, die als Scrum bezeichnet sind, die sind schon das Minimalset. Und wenn man da was rausnimmt, ist es nicht mehr Scrum. Das heißt aber nicht, dass eine Retrospektive an sich nicht toll ist. Nur, wenn wir bei der Schweizer Uhr bleiben, da würden wir ja auch nicht auf die Idee kommen, einfach mal ein Rädchen rauszunehmen, denn das liefert ja was ans andere Rädchen, sonst funktioniert die Uhr nicht mehr. Aber es kann sein, dass das Rädchen an sich sehr schön ist und toll ist.
Genau das war auch der Hintergrund meiner Frage, weil Scrum wird ja sehr, sage ich mal, unterschiedlich eingesetzt in verschiedenen Bereichen. Also rein in der Softwareentwicklung gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen, aber im Grunde geht es ja darum, dass es das Minimum, fand ich schön formuliert, das Minimum-Set ist, was eigentlich so die Basis ist und darauf aufbauend kann man das Thema weiterentwickeln, weiterleben, weiter für sich implementieren. Und deswegen finde ich das ganze Thema auch so spannend, weil es ja eigentlich nicht nur für die Softwareentwicklung funktioniert, sondern auch für jede Branche und für jedes Thema funktioniert. Ich hatte vor kurzem ein interessantes Gespräch, da ging es darum, hatte ich eben erwähnt, der Joghurt ist nicht agil, also quasi klassisches Geschäftsmodell versus agile Entwicklung, wofür es bei mir kein Versus ist. Und das ist, glaube ich, dieses Grundverständnis, was falsch läuft. Jetzt haben wir es genau geschafft, in 9 Minuten quasi mal einen Schnelldurchlauf zum Thema yes. Scrum zu machen. Gehen wir mal weiter zum Thema Edu-Scrum, weil genau der Punkt, also Softwareentwicklung ist es mittlerweile meines Erachtens Standard, mehr oder weniger schon Standard. In der Ausprägung sei mal dahingestellt. Aber in den ganzen anderen Bereichen wird es ja immer intensiver. Im Unternehmenskontext, HR arbeitet mittlerweile viel agil oder in Scrum-Methoden auch. Verschiedene Bereiche, also es dehnt sich ja im Unternehmenskontext total aus. So, und jetzt habe ich ja per Zufall rausgefunden, dass es EduScrum gibt und bin auf dich gestoßen. Und jetzt ist natürlich für mich, da ich ja eh diesen Bildungsfokus auch ein bisschen habe, super spannend, wo kommt das her, EduScrum? Also, wer hat das erfunden? Wer hat sich da Gedanken gemacht und wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, gute Frage. EduScrum ist erfunden worden 2011, also es gibt EduScrum schon eine Weile, von einem holländischen Lehrer, der vor allen Dingen Chemie und Physik unterrichtet hat. Das ist der Willy Weinands. Und Willy hat einen Schwiegersohn, der ein Scrum-Training bei Jeff Sutherland, beim Scrum-Erfinder, gemacht hat in seinem Unternehmen. Und Willy war sowieso schon immer ein großer Fan von, ich sag mal, der typischen Gruppenarbeit an und für sich. Also, dass Lernen schülerzentriert ist und stattfindet und sich Lerner gegenseitig helfen und dabei auch gewisse Soft Skills natürlich oder Kommunikationsfähigkeiten erlangen. Nur die typische Gruppenarbeit, wie wir sie alle kennen, ist ja meistens nicht der große Knaller. Es lässt sich schlecht steuern. Es ist eigentlich, wie teilweise in der Wirtschaft auch, so Teams oder Gruppen, eher Beisammensitzer sitzen beisammen und sie starten eine Aufgabe und dann sind sie irgendwie sowas wie abgetaucht. Und am Ende der Gruppenarbeit sieht man, schöner wäre es, wenn es schöner wäre. War nix. So, und als dieser Schwiegersohn dann bei einem Grillabend von seinem Scrum-Training erzählt hat, mit leuchtenden Augen, ja, die ganzen tollen Storys gehört, da hat sich der Willy gesagt, boah, das ist ja großartig, da sind ja Instrumente drin, die könnte ich für meinen Unterricht benutzen. Und er hat tatsächlich Scrum genommen und direkt am nächsten Tag im Unterricht eingesetzt mit den ersten Elementen. Und zwar, um eine kurze und kurzen Teaser schon mal zu geben, hat er einfach seinen Unterricht, den er sowieso macht, in Themen wieder mehr untergliedert. Wir haben ja immer einen Themenbereich, von 6 Wochen eine Lerneinheit, hat er eine Vision wieder drüber gezogen, sagt, warum ist das für uns eigentlich wichtig? Warum ist das für euch als Lerner interessant? Was macht das mit eurem Alltag? Warum haben wir das überhaupt, warum behandeln wir das als Stoff? Abgesehen von, kommt im Abitur dran. Und hat das in eine Projektform gegossen, hat die Kriterien, an denen die Lerner später gemessen werden, die Klassenarbeit schreiben müssen zum Beispiel, hat er transparent gemacht, hat auch die Bewertungskriterien transparent gemacht, hat dann gesagt, so, jetzt planen wir und in 6 Wochen haben wir die Klassenarbeit. Zusätzlich möchte ich von euch ein Gruppenergebnis und hat dann noch weitere kleine Meeting Points quasi eingezogen. Also hat die Struktur sich geschnappt, am Anfang Planning, am Ende Review, also auf das Lernprodukt gucken und Retro, auf den Prozess schauen und hat gesagt, okay, das ist für uns die Sprintlogik und da kommt jetzt so ein kleiner Twist in EduScrum. Wir haben aber weitere kleine Reviews und Retros im Verlauf von EduScrum. Das kommt einfach daher, dass, naja, wir nicht wirklich etwas über das Produkt lernen. Der Lehrplan steht fest. Da haben wir keine Unsicherheit, die wir irgendwie abpuffern wollen. Die Unsicherheit entsteht dort, wo 30 verschiedene Personen in einem Raum sitzen, die sollen alle den gleichen Stoff lernen, der nämlich im Lehrplan steht. Und das ist sehr komplex, denn die Hälfte ist hormongeplagt. 3 haben gerade eine WhatsApp bekommen, einer ist verliebt, bei einem ist der Hamster wirklich in den Gulli gerutscht. Und wie können wir einfach transparent machen und sichtbar halten, was da im Lernen passiert? So, und diese Gewohnheit, dieser Rhythmus, die Logik aus Scrum hilft da seit 2011 Unterricht zu verbessern. Darauf sind wir aufmerksam geworden, das war jetzt ein langer Bogen, und haben eben als Scrum Events gesagt, ah, das wollen wir unbedingt machen. Ich hatte zwischenzeitlich Gebärdensprache und Audiopädagogik studiert. Das kam von meinem Interesse über barrierefreies Fernsehen, bin ich da so reingekommen und wir haben uns der Sache angenommen. Für mich war es vor allen Dingen super spannend, erstmal zu sehen oder zu denken, was könnte passieren, wenn wir diese Gewohnheit Scrum, diese Zusammenarbeit aufrechterhalten und gar nicht erst abschaffen, aus Versehen in der Schule und im Studium und in den Unternehmen. Und dann bin ich nach Holland gefahren und habe mir das angeguckt und war unheimlich begeistert von den Schülerinnen und Schülern, die da waren und so, ja, mir ist 2016 dann hier nach Deutschland eingeschleppt.
Faszinierend. Dann, du hast eben so einen schönen Spruch gebracht, lass uns das mal in die Praxis bringen. wie stelle ich mir das vor? Ich bin jetzt eine Schule, ich bin jetzt ein Lehrer, mache jetzt, weiß ich nicht, Sport Englisch. Möchte das ganze Thema ausprobieren. Wie würde ich da reingehen? Also wie würdet ihr starten? Wie würdet ihr das ganze Thema aufsetzen?
Also wir haben einen Edu-Scrum-Guide im Netz bei eduscrum.de. Den kann man sich natürlich durchlesen. Das machen auch viele. Viele Lehrer wollen erstmal so für sich starten und was ausprobieren. Viele Lehrer haben auch Scrum Master als Ehepartner. Das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, warum. Und ansonsten kommt man wahrscheinlich irgendwo zu uns in einen Kurs. Also wir geben auch EduScrum-Kurse, um erstmal die Grundmechanik zu lernen. Was aber wichtig ist zu wissen, wir haben bei EduScrum einen Vorteil gegenüber Scrum-Teams in der Wirtschaft. Jeder Lehrer kann mit seiner Schulklasse quasi einfach so EduScrum. Die Voraussetzung ist nur, in Anführungszeichen, dass das Thema eben so aufbereitet wird, dass die Schülerinnen und Schüler oder die Lerner generell, also wir sind nicht nur in der Schule unterwegs, wissen, wo führt das hin, was muss sie auf jeden Fall können, dass die Teams ganz gut gemischt werden, dass die Schülerinnen und Schüler Wissen vermittelt bekommen, warum ist EduScrum gut oder warum möchte unser Lehrer oder unsere Lehrerin das mit uns machen. Und da kann man loslegen.
Das heißt, okay, ich habe das mit euch gemacht, ihr habt eine quasi, bin jetzt der Lehrer, habe jetzt mich informiert, habe vielleicht einen Kurs bei euch besucht, jetzt komme ich zurück in meine Klasse und jetzt lege ich los.
Richtig.
Vision habe ich mitgenommen, ist ähnlich wie beim Scrum ja, oder wie beim Scrum auch, eigentlich das Wichtigste, um zu sagen, the reason why, warum machen wir das Ganze überhaupt? Das heißt, das würde ich als erstes mit den Schülern zusammen erarbeiten.
Richtig, also du hättest im Gepäck schon deine Aufgabe, die die nächste Lerneinheit füllt, ne, in einen Kontext zurückgebracht, start with why. Und genau, erklärst du deinen Schülerinnen und Schülern, was ist für euch da drin, warum wollen wir so zusammenarbeiten, machst am besten auch so eine Simulation, spielst ein Spiel wie die Papierflieger-Challenge oder die Marshmallow-Challenge, dass sie merken, aha, wenn wir wirklich nicht durcharbeiten blind, sondern immer wieder zwischendurch gucken, was können wir gemeinsam verbessern, um es uns leichter zu machen, dann haben wir leichter bessere Ergebnisse und dann plant ihr gemeinsam die nächsten zum Beispiel 6 Wochen.
Da direkt die erste Frage, weil du es eben gemeint hast, dass du, also Sprintlänge klassischerweise 2, maximal 4 Wochen. Du hast jetzt schon gesagt 6 Wochen. Weicht das dort ab von dem normalen, es gibt ja kein normales Scrum.
Genau.
Das ist ein doofer Begriff, also von dem ursprünglichen Scrum.
Ja, tatsächlich. Wir sind nicht nur in der Schule unterwegs, muss man sagen, aber im Schulkontext hatten wir uns so das Maximum gesetzt von 2 Monaten. Das kommt eben daher, dass man generell, der Lehrer an sich oder die Lehrerin hat ja eher so 2, 3 oder 5 Stunden mit einer Klasse in einem Fach pro Woche. So, und so lang sind normalerweise diese Lernbögen, die Biene, das Trennen von festen Stoffen, die französische Revolution. Wir haben da ja auch einen Rhythmus, der im Lehrplan vorgegeben ist. Wenn wir natürlich im Ausbildungskontext zum Beispiel unterwegs sind, was wir auch ganz viel machen, dann arbeiten vielleicht diese Lernerteams den ganzen Tag zusammen. Mhm. Da haben wir eher dann eine Länge von einer Woche.
Verstanden. Mhm. Macht Sinn.
Genau.
Das heißt, bei euch ist 6 Wochen, sagen wir mal rein auf
zum Beispiel,
6 Wochen wäre dann quasi so ein Sprintlänge.
Genau.
Und dann hast du gerade eben gesagt, ihr habt kleine Zwischensprints nochmal dort.
Genau, also das ist, da fällt der Scrummer an sich immer erstmal vom Stuhl und muss sich erstmal wieder draufsetzen. Wir haben eine leicht andere Umgebung. Scrum ist ja grundsätzlich umgebungsneutral, sag ich mal, kann man überall einsetzen, nur es gab jetzt einfach die Frage bei der Erfindung von EduScrum, wie gehen wir damit um, dass es eigentlich keine eben Produktunsicherheit gibt. Wir wissen von Anfang an, was sind die Kriterien und wir haben am Ende sowieso diese Review-Gelegenheit Klassenarbeit, die muss ja weiterhin geschrieben werden meistens. Oder
okay, Review ist Klassenarbeit.
Ne?
Ah, okay.
Review ist Klassenarbeit plus bitte ein Gruppenergebnis. Also so ein Gruppenergebnis bitte auch dazu. Wir wollen dann auf jeden Fall auch nochmal gemeinsam eine Retro veranstalten. Und da wir ganz genau die Kriterien kennen und sie quasi nur abgearbeitet werden müssen, ich mache gerade in die Luft Gänsefüßchen, nur, ist ja, können wir das wirklich erstmal planen. Und wir fangen ja als Unsicherheitsfaktor nur in Anführungszeichen unterschiedliche Lernvorlieben, unterschiedliche ja Verständnistypen, unterschiedliche Konditionen von Lernern ab. Das heißt, wir sagen, um da der Scrum-Logik gerecht zu werden, wenn wir schon diese 6 Wochen erstmal komplett runterbrechen können, denn das ist nur kompliziert auf eine Art, dann ist das für uns ein Sprint und wir planen am Anfang, gucken am Ende drauf, aber um zu sagen, wir arbeiten kurzzyklisch, wäre das zu lang, deswegen haben wir auf jeden Fall kleine Reviews und kleine Retros auch auf dem Weg, wo man zum Beispiel schon mal ein Arbeitsblatt zeigt und eine Retro macht und dann wissen wir wieder mehr über die nächsten 3-4 Tage und dann zeigen wir alle erstmal den Versuchsaufbau, weil es sinnvoll ist, man will seine Lerner jetzt gar nicht so frei rumlaufen lassen, dass die Schule in die Luft fliegt. Also einfach, um da wirklich in kurzen Zyklen zu arbeiten.
Verstanden, sehr cool. Weil das ist mir gerade klar geworden. Klar, ich sage mal, in der Softwareentwicklung macht man Scrum ja unter anderem, weil es halt Ungewissheiten gibt, welche neue Softwareversionen kommt, neue Kundenanforderungen, diese ganzen Sachen. Hast du in dem Umfeld in Anführungsstrichen ja nicht, weil der Lehrstoff fest ist, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, die Unsicherheiten, die du hast, ist, der eine hat Liebeskummer, der andere hat gerade private andere Probleme, der andere hat ein Bein gebrochen oder die andere hat sonst was. Das heißt, das sind ja die Unsicherheiten vom Lernen an sich. Aber eine ganz wichtige Frage, die habe ich eben ganz vergessen zu stellen, ganz am Anfang, wer ist denn eigentlich jetzt PO, wer ist jetzt Dev-Team, wer ist jetzt Scrum Master?
Ja, das ist eine sehr beliebte Frage, auf die es eine Antwort gibt, die aber, an der wir auch noch ein bisschen arbeiten, weil wir nutzen natürlich schon die Scrum-Logik und sagen, aus der Scrum-Logik ist der PO der Lehrer, denn der Lehrer sitzt quasi auf dem Backlog, auf dem Lehrplan und gibt ganz klar die Kriterien, die zu erreichen sind, raus. Und das wird auch so bleiben, das muss auch so sein, außer wir haben vielleicht ein sehr freies, offenes Projekt oder eine Projektarbeit oder eine Projektwoche, wo die Kriterien mehr auch von den Schülerinnen und Schülern kommen können. So, jetzt ist es aber so, wir haben auf jeden Fall crossfunktionale Teams, das sind die Lernerteams, nur haben wir selten eine zweite Lehrkraft im Klassenzimmer. Dann hätten wir schon eine ganz andere Situation. Und es stellt sich die Frage, wer Scrum mastert. Und da kommt dann noch hinzu, dass Schülerinnen und Schüler selten auf einen Professional Scrum Master Kurs oder so gehen und sich zum Scrum Master ausbilden lassen. Wir benennen jemanden aus dem Team als Scrum Master, der wird auch befähigt und angesehen als Scrum Master des Teams, um auf Konflikte zu achten, zu schauen, wenn das Team was braucht, ein bisschen zu coachen, ein bisschen zu moderieren. Der hat aber natürlich nicht so eine harte und umfassende Aufgabe wie bei Scrum in der Wirtschaft zum Beispiel, ne? Sondern das ist eine Unterstützung und der Lehrer an sich hilft an der Stelle auch zum Beispiel retrospektiven Formate mit anzubieten und hilft auch mit drauf zu schauen, wie läuft's im Team. Also das ist so ein bisschen, der Lehrer oder Lehrende übernimmt dann zum Teil auch diese coachende Rolle und das ist Bebe in Scrum, in der Wirtschaft, genau. Total Bebe, aber im Lernkontext funktioniert das sehr, sehr gut. Und diese Kompetenz, sich als Team selbst zu steuern und zu regulieren, die wächst eben, also die lernen im Job quasi und werden immer besser. Und diese Scrum-Master-Tätigkeit vom Lehrer nimmt immer weiter ab.
Okay, weil das war genau dieses Grundverständnis für mich, weil wie du schon sagst, Bebe, also dem PO, also jemand, der den Auftrag gibt, der das Backlog hat, die plus gleichzeitig Coach ist oder Scrum Master ist, ist ja ein absolutes No-Go, weil du immer einen Interessenskonflikt hast in der Wirtschaft. Aber klar, in der Schule hat man halt nur eine Person da vorne und die muss halt eine Rolle einnehmen und deswegen war auch schon die Vermutung, dass es dann so eine Mischung ist. Wobei es natürlich auch für jemanden, wenn man ihr nehmt aus der Klasse quasi einen, den ihr dann dazu befähigt, wenn möglich sogar noch vielleicht dort Schulung sich weiterbildet oder irgendwie da reinwächst, was natürlich auch eine sehr schöne Aufgabe für so eine Person ist und ein sehr schöner, sag ich mal, Weg auch da zu wachsen ist.
Ja,
du schüttelst so ein bisschen
es ist sogar noch, ja, also es ist tatsächlich einer pro Team. Einer pro Team hat den Hut auf und wir stellen also Teams nach gemischten Fähigkeiten und Skills zusammen. Das machen die anonym, also sie haben eher so eine Qualitätenliste, die sie dann ankreuzen und dann dann suchen wir erstmal Scrum Master aus oder manche nennen das dann auch so Team Captain, je nachdem. Und diese Team Captains gehen dann eher auf Qualitäten Shopping, stellen sich so ihr crossfunktionales Team zusammen, sehen dann erst, wer steckt eigentlich hinter, ich kann gut zeichnen und ich bin kreativ und ich kann gut erklären. Ja, also ein Scrum Master, der das dann übernommen hat, der lernt im Team, es ist aber, und deswegen bringe ich das mit den Qualitäten noch mit rein, es ist aber auch eine begehrte Rolle, um sie dann weiter auszuprobieren. Es ist dann keine statische Rolle fürs ganze Schuljahr, sondern für einen Durchlauf, für zum Beispiel die 6 oder 5 oder 7 Wochen, haben wir da einen Scrum Master im Team. Und wenn das Team sich neu zusammensetzt, kann das jemand anderes sein. Man kann sich in dieser Rolle ausprobieren. Oder auch wenn das Team zusammenbleibt, könnte jemand anders diesen kleinen Scrum Master Hut sich wieder aufsetzen, auch um sich da zu entwickeln. Also was ja als heimliche oder nebenbei Agenda immer läuft bei Edu Scrum, ist wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung. Es geht ja nie nur darum, den Stoff zu lernen. Also das funktioniert auch sehr, sehr gut mit dem Stoff lernen, aber was nebenbei abläuft, ist ja wirklich einfach eine Persönlichkeitsentwicklung, wie soll man sagen, die Lernerinnen und Lerner, die setzen sich ganz anders miteinander auseinander, sie lernen oder bemerken Teamdynamiken, sie müssen anders kommunizieren, sie bekommen auch die Chance, anders zu kommunizieren und sie können sich eben in verschiedensten Positionen ausprobieren in diesem Edo-Scrum-Team.
Genau die Fähigkeiten, die man ja fürs heutige Berufsleben braucht. Wenn du sagst, verschiedene Teams, das wäre auch eine Frage gewesen, wie schneidest du eine Klasse? Klassen sind ja bekannterweise ziemlich groß, 30 Leute, sagen wir mal. Wieder klassisches Scrum, sagst du ja 3 bis 9 maximal. Macht ihr das ähnlich, dass ihr dann so maximal 9 Leute in ein Team reinpackt oder wie macht ihr das?
Ja, das Interessante ist, wir wissen ja aus Untersuchungen, dass 4,6 die perfekte Teamgröße ist. Und wir wissen eigentlich auch aus anderen Untersuchungen, dass 7 eigentlich schon sehr groß ist. Wir haben zwar, laut Scrum sagen wir immer noch bis zu 9 Leute, aber wir gehen dann EduScrum auf die noch bessere Erfahrung und sagen tatsächlich 5. Vielleicht mal 6, aber 4 bis 5 Personen ist eine gute Teamgröße.
Und die, wenn du sagst, die haben sich, also wenn ich jetzt, gehen wir die Situation mal weiter durch, ich habe jetzt meine Vision zusammengearbeitet, wir haben jetzt ungefähr eine Idee, wie wir es machen wollen und dann schneide ich die Teams. Selbst organisiert, das heißt, benennt man erst die Team-Captains und die suchen sich dann die Leute aus, so hatte ich es ein bisschen interpretiert.
Genau, also so wird das sehr gern gemacht. Im Endeffekt wollen wir, es ist ähnlich wie bei Scrum, was Scrum ja nur möchte oder was wir bei EduScrum möchten, ist, dass die Teams so gut gemischt sind, dass nicht alle Fachnerds in einem Team sitzen und die anderen, die alle schön schreiben können, aber nicht genug Fachnerdigkeit haben, sitzen im anderen Team, sondern wir wollen eine Mischung, damit die Teammitglieder sich gegenseitig unterstützen können. Das ist alles, was wir wollen. Was sich dafür immer sehr anbietet, um nicht nur die Buddies aufeinander hocken zu haben oder so eine Situation zu haben wie im Sportunterricht, da bleibt immer einer sitzen oder immer einer stehen, haben wir oft so Qualitätenlisten. Also stehen verschiedene Soft Skills drauf. Ich kann gut das, ich übernehme gerne Organisation, ich bin kreativ, ich bin ausgleichend, ich habe technisches Verständnis. Sowas steht alles auf dieser Liste. Und wir suchen dann erstmal Scrum Masters oder Team Captains raus nach: Ich übernehme auch gerne mal Verantwortung oder ich organisiere ganz gerne. Das ist erstmal unser Punkt, wo wir anfangen. Und die haben dann die Listen aus der ganzen Klasse vor sich liegen. Und auf der Liste oben steht der Name der Mitschüler drauf. Der wird aber nach hinten geklappt. Und die wissen quasi, okay, was für Fähigkeiten bringe ich mit? Und welche Fähigkeiten brauche ich aber noch, um mich möglichst gut zu ergänzen?
Und sehe so die Person die aber nicht dahinter.
Richtig. Und dann gibt es ein sehr schönes Erwachen immer, nein. Also das kann dann schon mal sein, dass man mit der Annemieke zusammen ist oder mit dem Tobi und man kann die überhaupt nicht leiden, aber die Erfahrung ist, es wird nicht immer begrüßt, aber es wird schon klar über die Zusammenarbeitszeit, warum das sinnvoll ist. Wenn man dann Schülerinnen und Schülern auch mal freistellt, sich mit den Buddies zusammenzusetzen, dann sind die in der Runde nicht unbedingt glücklicher, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen funktioniert das sehr gut.
Auch wieder schöne Analogie zum Berufsleben, wo es ja ähnlich ist. Also man sagt ja auch dort, man soll die Teams so zusammenstellen, dass man möglichst nicht gleich und gleich reinpackt, sondern dass man die verschiedenen Skills und auch ein paar Reibungspunkte hat, weil Konflikte sind ja an sich positive Sachen, solange sie ordentlich gelebt werden, auf eine ordentliche Art und Weise. Und genauso ist es dann in dem Fall ja auch. Okay, jetzt sind wir weiter von der Plan. Also wir haben jetzt quasi die Teams geschnitten. Finde ich super, wie das gemacht wird. Auch gerade diesen anonymen, pseudo-anonymen, sagen wir mal, Gedanken nach Skills zu gehen, finde ich super. Okay, dann hätten wir quasi danach die Plannings im Klassischen. Wie genau. Wird das hier funktionieren?
Es funktioniert so, dass im Endeffekt wieder die Schülerinnen und Schüler einfach nur wissen müssen, welche inhaltlichen Kriterien muss ich auf jeden Fall schaffen, bis zu welchem Zeitpunkt.
Definition of Done.
Genau, also es gibt da tatsächlich Kriterien und so eine Art wie Definition of Done. Der beliebteste Weg, um das klar zu machen, ist tatsächlich auch ein Handout gepaart mit einem Gespräch. Also wir schreiben das eigentlich gar nicht vor, aber die meisten reichen ein Handout raus, wo eben der Kontext klar wird und auch die ganz klaren Kriterien stehen. Die sind manchmal weiter gefasst und manchmal enger gefasst, je nach Fachkontext, ne? Und auch je nach Erfahrung der Teams mit EduScrum, mit der Arbeitsweise, sind die eben gröber und beinhalten mehrere kleine Kriterien. Zum Beispiel stellt sicher, dass euer CO2-Ausgleich, dass euer CO2-Ausstoß ausgeglichen ist. Und die Schülerinnen und Schüler würden sich selbst erarbeiten, wie kann ich denn das sicherstellen und was für kleine Schritte hängen drunter versus googelt euren Ausstoß, guckt, wie man das berechnet, sucht nach Möglichkeiten für den Ausgleich und tut selbiges dann. Ne? Also je nachdem macht man die größer und kleiner. Und auf dem Handout haben wir außerdem noch Kriterien, die vielleicht übergreifend sind. Wir können uns das ein bisschen wie auch in Scrum-Teams in der Wirtschaft vorstellen. Einerseits haben wir inhaltliche Ziele, die erreicht werden und die hängen jeweils mit einem Unterpunkt zusammen, also einer Theorieerarbeitung oder einem Versuchsaufbau oder einem Protokoll oder einer gemeinsamen Präsentation. Und es gibt Dinge, die immer beachtet werden durchs ganze Projekt. Das ist zum Beispiel eine Frage, wollen wir, dass alle immer mitarbeiten an der Aufgabe? Wollen wir, dass alles dokumentiert ist? Und wenn ja, wie? Wollen wir, dass immer gegengeprüft wird gegenseitig? Also bevor wir was auf fertig hängen auf unserem Edu-Scrum-Board, wollen wir dann, dass wir zumindest Vier-Augen-Prinzip haben? Oder wie soll das gesichert werden? Das findet sich auch mit da drin. Und das kann dann so geplant werden.
Es gibt ja im klassischen Scrum auch wieder Planning 1, Planning 2, dass man quasi einerseits das, was der Kunde, der PO sagt, in einen Backlog, einen Sprint-Backlog reinschiebt, im zweiten, wo sich das Team dann nochmal selber Gedanken macht, wie wollen wir das Thema lösen. Gibt es das hier auch, diese zwei Plannings, oder?
Nein, dieses Planning Teil 1 und Teil 2, das haben wir ja auch schon so ein bisschen aufgelöst, damit es da nicht zu Missverständnissen kommt in dieser Handhabe, und das ist genauso im Schulkontext. Wir können als Lehrender nicht davon ausgehen, dass wir uns zu irgendeiner Zeit aus dem Staub machen können. Also da hatten wir auch schon interessante Situationen, dass mehr oder weniger Azubis, da wurde die Tür aufgemacht und wurde Schokolade reingeworfen, sind alle Azubis in den Raum und dann wurde die Tür zugemacht, es wurde abgeschlossen und unter der Tür wurde quasi ein Handout durchgeschoben und keine Lehrperson wurde jemals wieder gesehen. Das ist es nicht, sondern es ist wichtig, diese Kriterien klar zu machen und da zu haben, aber die Kommunikation, die wir tun, das Reden, was wir tun und so wie wir es formulieren auf so einem Handout, damit es nochmal nachschaubar ist, ist ja immer nur die beste Wette, wie etwas verstanden wird. Deswegen legen die Teams los, schauen sich die Aufgabe an, schauen, dass sie die verstehen, brechen die runter, finden wirklich Unterpunkte, also quasi. Die heißen da Stories. Das ist so ein bisschen, Stories ist etwas missbraucht. Das ist ein bisschen meilensteinig. Die finden die Kriterien, die finden die Definition of Done und finden ganz konkrete To-Dos. Aber man muss als, oder ich sag das ganz bewusst so, man muss als Lehrender, der sich mit dieser Aufgabe auskennt, schon vor Ort sein die ganze Zeit und auch mal mit draufschauen, einfach um zu unterstützen und um zu sehen, sind Fragen da, sind Missverständnisse aufgetreten, damit diese Planung schon ganz gut laufen kann. Es ist kein Drama, wenn die Planung nicht perfekt läuft, weil wir kleinere Schleifen noch einziehen und manchmal möchte man vielleicht auch, dass ein Team sich erstmal hier und da so ein bisschen irrt, also nicht im Bösen, aber dass sie was ausprobieren können.
Mhm. Darum geht's ja.
Genau.
Experimente.
Richtig, Experimente. Und es muss nicht immer alles gleich perfekt sein, aber naja, weil Kommunikation eben, ich meine, es gibt immer Sender und Empfänger, weil die vielleicht mal anders ankommt, als man sich das vorstellt, planen wir da schon gemeinsam. Also die Teams machen es für sich, aber man ist als Unterstützung da. Richtig. Und das dauert so, je nach Länge, 2 Schulstunden. Es wird mit der Zeit immer kürzer, dass wirklich die Teams diese Aufgaben runterbrechen können.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich desto mehr oder länger die das machen, auch die Klassen das machen, desto höheren Reifegrad hast du natürlich da drin.
Ja.
Und desto selbstorganisierter bist du in dem ganzen Kontext.
Ja, es ist unglaublich. Also was so sehr erfahrene Edu-Scrum-Teams schon machen nach 3 Jahren Edu-Scrum, das sind fantastische Personen, die da rauskommen, die mit einem Selbstbewusstsein und einer Selbstwirksamkeit dastehen und sagen, hey, ich kann das ausprobieren und ich weiß ganz genau, welche Werkzeuge ich benutze oder wie ich mir helfen kann, wenn irgendwas fehlschlägt. Ich habe die und die Erfahrung gesammelt. Wir wissen, wir schaffen das und das. Wir wissen, wir können das und das anwenden und läuft.
Mhm. Gehen wir mal weiter in der Timeline. Okay, du hast gesagt, dann gibt es zwischen Reviews, zwischen Retros im kleineren Stil und dann nach 6 Wochen gibt es quasi ein End-Review und ein End-Retro für den Sprint.
Mhm.
Wie viel Zeit nehmt ihr euch da und wie läuft das ab? Also ähnlich wie im Anführungsstrichen klassischen Scrum oder? Du hast ja eben gesagt,
ja.
Die Review ist ja quasi ein Examen.
Genau. Also das liegt einfach daran, Edu-Scrum würde sich natürlich freuen, so Edu-Scrum als Person. Nein, wir würden uns natürlich freuen, wenn vielleicht sowas wie eine Klassenarbeit irgendwann gar nicht mehr da ist oder so eine starke auch Unterteilung in Fächer, so Silo-Fächer eigentlich. Das ist was wir ja eigentlich gar nicht unbedingt immer möchten. Aber Edu-Scrum wirkt da, wo es im Moment oder in dem Kontext, auf den es im Moment trifft. Und diese Klassenarbeiten, die kann ein einzelner Lehrer für sich nicht abschaffen, egal wie sinnvoll er die befindet. Und eine gute Möglichkeit, um eben Wissen zu zeigen, schließlich und schlussendlich über diesen Lernbogen, ist tatsächlich auch die Klassenarbeit. Und da nehmen wir uns die typische Stunde oder Doppelstunde Zeit. Wir wollen aber, um die Teamarbeit zu unterstützen und auch noch mehr anderes Lernen zu fördern, auch ein Gruppenergebnis entwickeln lassen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch eine andere Stunde oder es wird was eingereicht, gemeinsam angeguckt, wo wir ein weiteres Ergebnis anschauen. Zum Beispiel ein kurzes Video oder eine andere Präsentation, ein Theaterstück zur Biene oder ein Poster, was auch immer. Auf jeden Fall ein Gruppenergebnis. Und nach der Klassenarbeit nehmen wir uns Zeit, auch wenn die Ergebnisse schon da sind. Und wir führen eine große Retrospektive in der ganzen Klasse durch. Das heißt, die Teams bewerten schon ihre Zusammenarbeit oder kommen darüber ins Gespräch, schauen aber auch im Gegensatz zu Scrum sonst in der Wirtschaft, was habe ich von mir gelernt? Oder beziehungsweise sagen wir so, der Fokus ist noch stärker drauf. Was haben wir als Team gelernt? Was habe ich über mich selbst gelernt? Was für neue Qualitäten habe ich an mir entdeckt? Ich kann das im Endeffekt nur jedem Scrum-Team in der Wirtschaft auch empfehlen, das zu tun. Nur hier haben wir wirklich den Fokus eben in dieser ganzen Stunde darauf, was macht uns als Team besser, was haben wir als Team gelernt, was nehmen wir persönlich aber auch mit. Also da ist auch wieder der Fokus auf die persönliche Entwicklung ganz stark da.
Mhm. Sehr spannend. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was auch eine Frage meiner Frau war, wo haben wir denn überhaupt genügend Platz, um überall die Wände voll zu, also die Sprint-Plannings quasi drauf zu packen, mit wo wir quasi unser Backlog haben, wo wir unsere ganzen Post-its haben, mit welcher arbeitet ihr damit auch aktiv oder ist das?
Ja, wir haben.
Also das Board.
Ja, das Board, genau, das Edu-Scrum-Board. Das Edu-Scrum-Board hat noch so einen Nebennamen, der heißt Flap oder manche sagen Flip und das kommt daher, weil ein Flip Chartpapier in Holländisch, glaube ich, ein Flap-Over-Format ist. Und wir nehmen also ein Flipchart-Papier quer und haben darauf verschiedene Spalten für die quasi Meilensteine, für die Unterteilung, die Stories, Definition of Done, Kriterien und dann die Spalten To-Do, Doing Done plus Run-Up-Chart, ne, Zeitverfolgung oder Aufwandsverfolgung, Hindernisse, falls es welche gibt, dass wir die Hindernisse sichtbar machen können und auch Teamvereinbarungen, Definition of Fun. Das passt alles auf ein Flipchart-Papier Und diese Flipchart-Papiere werden, wenn nicht dran gearbeitet wird, zum Beispiel in einer großen Mappe gesammelt für eine Klasse. Die Klasse wieder reinkommt, wird diese Mappe geöffnet, alle stürmen nach vorne, gehen auf ihre Boards und hängen ihre Boards in der Nähe von ihrem Teamtisch in der Klasse auf.
Ah, ihr habt mehrere kleinere Boards dann quasi. Also jedes Richtig. Kleine Team von 5 Leuten hat quasi ein eigenes Board für sich.
Genau, denn jedes Team arbeitet, also jedes Team ist für sich oder in sich verantwortlich für dieses Lernergebnis, auch wenn alle Teams im Endeffekt am selben Stoff arbeiten, ist jedes Team in sich verantwortlich und die haben eine gemeinsame Planung. Und die hängt dann an der Wand. Das wird zum Teil so gehandhabt, dass man da schon Metallleisten hat und hängt dann mit Magneten zum Beispiel was auf oder einfach mit Tesastreifen am Fenster zum Beispiel. Also das ist kein Problem tatsächlich in der Praxis.
Nenn mal ein paar Beispiele für was hängen die dort auf? Was steht auf den Post-its drauf?
Auf den Post-its steht zum Beispiel eine Grobunterteilung in erstmal theoretische Grundlage verstehen, dann einen Versuch aufbauen, dann ein Protokoll schreiben und dann die gemeinsame Präsentation vorbereiten. Und da sind dann die Kriterien festgelegt, zum Beispiel, wir haben alle verstanden, wie feste Stoffe voneinander getrennt werden. Wir haben verstanden, wie man Prozentzahlen errechnet oder beim Versuch. Wir haben die Arbeitsschutz stimmt ja so nicht, aber wir haben die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, wir haben die Sicherheitsvorkehrungen vorher gecheckt und konkrete To-Dos ergeben sich eben dann aus diesen beiden Punkten und konkrete To-Dos sind tatsächlich sowas wie etwas googeln, etwas in der Cloud suchen, eine Aufgabe im Buch lösen, ein Arbeitsblatt ausfüllen, etwas aufbauen, Wissen verarbeiten, Bilder raussuchen.
Also die klassischen Tasks quasi.
Ja, genau. Also das sind unsere
Aufgaben runtergebrochen und dass man die auch Personen zuordnen kann und die Personen dann quasi das auch mit bearbeiten können.
Ja, wobei wir eine kleine Spezialsituation dann nochmal haben. Wir können natürlich im Edu-Scrum-Team Aufgaben verteilen, nur, und das klappt auch teilweise bei so Nebenprodukten von Edu-Scrum-Aufgaben, wenn zum Beispiel in Biologie was gekocht wird, dann muss natürlich nicht jeder zum Lidl laufen. Ja, da kann man sagen, du Lidl, ich Aldi. Aber manche Inhalte und gerade die Inhalte, die dann klausurrelevant sind, die sollen ja von allen gekonnt werden. Das sind auch Definition of Done relevant. Und da kann man zwar aufteilen, dann muss aber geklärt sein, wie gewährleistet ihr den Wissenstransfer, weil am Ende muss es jeder können. Das heißt, wir fügen zum Teil was zusammen und es findet eine Aufteilung statt, aber wir müssen zum ganz großen Teil auch ähnliche Aufgaben können im Nachhinein.
Sehr spannend. Wir sind leider zeitlich am Ende. Alisa, schon mal vielen herzlichen Dank. Am Ende noch kurz Werbeblock für euch. Wie findet man euch? Auf welcher Webseite? Dich persönlich? Auf Social Media? Keine Ahnung.
Ja, ich habe den großen Vorteil. Ich habe fantastische Eltern. Sie haben mir einen Namen ausgesucht, den es nur einmal gibt auf der ganzen Welt. Ich heiße Alisa Stolze. Und genauso findet man mich. Ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Xing. Wir sind zu finden unter eduscrum.de, also eduscrum.de, auch eduscrum.nl. Wir arbeiten ganz eng mit dem Erfinder Willi Weinhans zusammen. Oder ich bin eben in Deutschland hier verantwortlich und wir finden uns dementsprechend auch auf dieser Website, auf der internationalen. Wir sind zu finden bei Twitter unter eduscrum und eduscrum-de und man findet uns unter anderem auch bei Scrum Events. Das ist ein Netzwerk, dem wir als Scrummer angehören. Und wenn man an info@eduscrum.nl schreibt, dann geht das an den Willi und der schickt das uns dann. Und so könnt ihr uns auch erreichen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, verschlingen wir noch die letzten Brezen. Und vielen Dank, dass du hier warst. Und,
sehr gern.
Wie gesagt, Kontaktdaten werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und freue mich, dass du da warst. Vielen Dank.
Ich habe mich auch gefreut. Danke dir.